Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du gekommen bist, dass du an diesem Gottesdienst teilnimmst. Und ja, wie Pastor Wolfgang gerade sagte, er durfte zweimal hören. Ich darf ein zweites Mal predigen und ich freue mich auch, dass ich zu dir sprechen kann über dieses Thema, das wir heute Morgen haben. Wenn du mich nicht kennst, ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde und ich freue mich richtig, dass wir so die Möglichkeiten, die wir haben, auch wenn sie etwas eingeschränkt sind, dass wir sie dennoch wahrnehmen können und gemeinsam Gottesdienste feiern. Wir befinden uns gerade als Gemeinde in einer Predigtserie und die haben wir überschrieben mit unsere Zukunft, unsere Zukunft. Vergangene Woche Sonntag eröffnete Pastor Wolfgang diese Predigtserie und er sprach darüber, dass Gott die Zukunft jeder einzelnen Person kennt. Hey, Gott kennt deine Zukunft. Er hat dich geschaffen, er hat dich erdacht, er kennt auch deine Zukunft. Gott hat einen sogenannten, so als Pastor Wolfgang gesagt, er hat einen Mikroblick. Vielleicht kennst du das. Das Mikroskop, wir können sehr, sehr nah dran zoomen an Dinge und wir können Dinge sehr detailliert sehen, die sehr, sehr klein erscheinen. Gott hat einen Mikroblick auf dein Leben. Er weiß, was die Zukunft bringt. Er sieht dich. Gott hat aber auch einen Makroblick. Gott sieht das Große. Er hat auch ein Makroskop, so könnten wir sagen. An der Geschichte von Daniel aus dem ersten Teil, aus dem ersten Testament und wie Gott diesen Daniel gebrauchte, um damals dem König Nebukadnezar seinen Traum zu deuten und ihm deutlich zu machen, dass das, was er geträumt hat, dass das die Zukunft der Geschichte ist, wurde uns verdeutlicht, Gott sieht das, was geschieht. Gott sieht das, was vorne liegt. Gott sieht das, was kommen wird. Und es gibt so heilige Momente, so Momente, wo Gott ein Stück davon uns Menschen offenbart. Er sagt nicht alles und nicht immer, aber es gibt solche Momente. Und das tat er in der Geschichte von Daniel. Gott sieht das große Ganze. Und dieser Makroblick Gottes, der soll heute in dieser Predigt nochmal in den Blick genommen werden. Deswegen lautet der Titel der Predigt, Gott kennt die Zukunft der Welt. Gott kennt die Zukunft von jedem persönlich, aber auch die Zukunft der Welt. Wisst ihr, wir leben in einer unglaublich stark vernetzten Welt, oder? Digital vernetzt. So stark vernetzt wie heute waren wir noch nie. Das hat viele positive Effekte, wie ich finde. Oma und Opa können per Foto, Video, Tonaufnahme hervorragend über die Entwicklung ihrer Enkel informiert werden, oder? Man kann hunderte Kilometer voneinander getrennt sein und man kriegt WhatsApp über WhatsApp und weiß, hey, was machen die kleinen Racker so? Bestellungen und Bankgeschäfte werden mit nur wenigen Klicks abgewickelt. Wie dankbar bin ich, dass ich Amazon Prime-Kunde bin, ja? Wenn ich was brauche, du zack, ein paar Klicks und dann einen Tag später ist es in der Regel da, ja? Herrlich, wie mir das Leben erleichtert. Man hat beinahe uneingeschränkten Zugang zu einer Flut an Informationen zu nahezu jedem Thema, oder? Du kannst dich heute hinsetzen, wenn dich ein Thema interessiert. Nehmen wir mal an, du willst in Aktien investieren. Ja? Du kannst es googeln und innerhalb von wenigen Stunden, glaube ich, kannst du einen recht guten Stand erreichen, was Informationen über Aktien angeht. Nur mal als Beispiel. Wir haben heute Zugang dazu, weil wir wunderbar miteinander vernetzt sind. Und man kann sogar übers Internet seinen Ehepartner finden, ja? Wofür ich persönlich sehr, sehr dankbar bin. All das sind wirklich tolle Dinge, die uns das Leben erleichtern, diese Vernetzung, dass so viel möglich da ist, auch technisch heutzutage. Aber wie fast alles hat auch diese Vernetzung ihre Schattenseiten, oder? Unter anderem auch folgende. In dieser Flut an Informationen, die es so gibt, die übers Datennetz bewegt wird, gibt es auch nicht wenige Fehlinformationen. Nachrichten, die in ihrem Wahrheitsgehalt zumindest fragwürdig sind. Seit Beginn der Corona-Pandemie zum Beispiel erleben auch Fehlinformationen Konjunktur. Vor kurzem las ich den Begriff Infodemie. Infodemie. Wir wissen jetzt Epidemie, Pandemie, alles klar. Aber das ist eine Infodemie, eine Informationspandemie. Auch diese kann gesundheitsschädigende Auswirkungen haben. Fakt ist, die Infodemie, sie breitet sich deutlich schneller aus, als Corona es tut oder je ein Virus tat. Diese Flut an Informationen, auch an Falschaussagen, an Dingen, die nicht stimmen. Und deswegen ist auch das nicht ganz ungefährlich. Zu solchen Fehlinformationen zähle ich persönlich auch die mir bekannten sogenannten Verschwörungstheorien bezüglich dem Entstehen und dem Zweck des Coronavirus. Vielleicht hast du auch von der einen oder anderen gehört. Ich erspare uns an dieser Stelle mal Beispiele. Nun, nicht zwingend im Zusammenhang mit Corona, sondern auch im Zusammenhang mit anderen Themen, beschäftigen sich nicht wenige solcher Verschwörungstheorien mit folgendem Thema, mit dem Ende der Welt. Endzeitstimmung, Apokalypse Now, da gibt es eine Macht, die uns beherrschen will und die ein Ende herbeiführen möchte. Und ich glaube, solche Fragen, ob diese Welt einen Anfang hat, was oder wer diesen Anfang auslöste, erzeugte und ob diese Welt ein Ende haben wird, ich glaube, diese Fragen, sie beschäftigen die Menschheit seit jeher. Das ist nichts Neues in unserer Zeit, die so gut vernetzt ist. Das war schon immer so. Wir wollten wissen, der Mensch will herausfinden, wird es ein Ende geben? Wie sieht es aus? Gab es einen Anfang? Wie war der Anfang? Diese Fragen beschäftigen uns. Es gibt unzählige Theorien. Es gibt unzählige Berechnungen und Ansätze, die den Versuch wagen, Antworten auf diese Fragen zu geben. Und auch die Bibel äußert sich dazu. Und die Bibel, das ist die Informationsquelle, der ich persönlich mein Vertrauen schenke. Das ist der Ort, nicht Google, sondern die Bibel, wo ich nachschlage, wenn es um Antworten geht zu diesen Fragen. Das ist mein Zugang zu Antworten zu diesen Themen. Ich möchte heute über drei Punkte sprechen, die uns dieses Thema Zukunft der Welt aus biblischer Perspektive hoffentlich etwas klarer machen. Das ist nicht vollständig, alles, was es dazu zu sagen gibt, eine Predigt reicht da bei weitem nicht aus, aber ich möchte uns helfen, oder diese Predigt soll uns helfen, ein wenig Klarheit zu bekommen. Das Erste, worüber ich sprechen möchte, ist das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Laut der Bibel hat die Welt einen Anfang. Sie war nicht schon immer da und irgendwann im Verlauf von Jahrmillionen, Jahrmilliarden hat sich irgendwie Leben darauf formiert. Sondern die Bibel sagt uns, es gab einen Anfangspunkt. Ich glaube, das war im Dezember letzten Jahres. Wir hatten eine Predigtserie, die haben wir Kairos und Kronos genannt. Zeitpunkt und Zeitraum. Es gab diesen Kairos, diesen Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, ich erschaffe diese Welt. Und die Bibel verrät uns auch Näheres dazu. Wenn du die Bibel aufschlägst, ganz vorne, erste Seite, da wo man normalerweise aufschlägt, um ein Buch zu lesen, du fängst ja nicht in der Mitte an, Genesis, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 heißt es, am Anfang, und das ist der Anfang von allem, was wir sind, alles, was wir sehen, an diesem Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott schuf es. Diese Erde, sie wurde in 6 Tagen von Gott ins Dasein gerufen. Gott erschuf sie durch sein Wort. Allein das fasziniert mich irgendwie. Gott spricht einfach und aus nichts entsteht etwas. Wir Menschen, wir können ja schaffen, wir können verändern, aber wir brauchen immer die Materie. Ja? Wenn wir, keine Ahnung, ein Bild malen wollen, dann brauchen wir immer noch Blatt Papier und wir brauchen einen Stift. Ja? Aber Gott, er spricht und er schafft aus dem Nichts. Es entsteht einfach. Und so sprach Gott und er schuf diese Welt. Ich glaube nicht, dass diese Welt Produkt des Zufalls ist und im Laufe von einer langen, 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 langen Zeit einfach sich irgendwie Leben formierte. Ich glaube an einen Gott, der schöpferisch tätig geworden ist und unsere gesamte Existenz ins Leben ruft. Unsere Welt, sie findet ihren Anfang, ihren Start, ihren Beginn. Sie findet ihn in Gott, in seinem Willen und seinem schöpferischen Handeln. Das sagt uns die Bibel. Gott hat diese Welt, dieses Sein geschaffen. Vielleicht hörst du mir gerade zu und denkst, na ja, Marc, ich weiß ja nicht, ich habe da andere Theorien gehört und die überzeugen mich vielleicht mehr. Du, das ist für mich okay. Aber auf Folgendes können wir beide uns sicherlich einigen. Die Welt, wie auch immer sie entstanden ist, sie ist gerade jetzt existent, oder? Du und ich, wir befinden uns auf ihr. Unabhängig davon, wie sie entstanden ist, wir sind jetzt gerade da und ich möchte dich herausfordern, können wir versuchen, in die andere Richtung zu denken? Können wir mal einen Blick auf das Ende der Welt schauen, wenn es denn überhaupt eines gibt oder geben soll? Auch da möchte ich schauen, was sagt uns die Bibel? Ich sagte, sie ist die Quelle für uns Christen, die uns Antworten liefert, auch zu diesen Fragen. In 1. Korinther 7, 31 heißt es, wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, der sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden. Und hier kommt die Begründung. Warum sollen wir die Gelegenheiten, die Möglichkeiten nutzen, ohne uns daran festzumachen, ohne uns an sie zu binden? Denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Diese Welt und alles, was sie steuert auf ein Ende zu. Sie wird nicht ewig bestehen. Und nicht allein die Bibel, selbst in der Wissenschaft gibt es Ansätze, dass gesagt wird, die Sonne wird immer heißer und heißer und kommt immer näher. Irgendwann wird menschliches Leben gar nicht mehr möglich sein. Beides bestätigt das, was die Bibel uns sagt, hier ein wenig. Diese Welt wird nicht ewig bestehen. Diese Welt und damit auch das menschliche Leben, es wird an ein Ende kommen. Diese Erde mit allem, was auf ihr ist, wird nicht ewig bestehen, sondern an ein von Gott bestimmtes Ende kommen. Das ist wichtig. Es ist nicht ein Ende irgendwann, müssen wir abwarten, keine Ahnung, sondern es gibt ein Ende, das nicht ungewiss ist. Ein Ende, das nicht unbestimmt ist, sondern es ist bestimmt. Einen Zeitpunkt, wo von Gott, den Gott sich ausgedacht hat, ausgesucht hat, festgelegt hat, dann wird das Ende sein. Dann wird das Ende kommen. Nun drängt sich doch folgende Frage auf. Lassen wir den Anfang mal unbeantwortet. Ich persönlich glaube, Gott hat einen Anfang geschaffen und er hat ein Ende bestimmt. Wann wird dieses Ende sein? Werde ich das noch erleben? Kann es sein, dass das heute Abend sein wird? Kann es sein, dass es morgen sein wird? Werde ich das zu meiner Lebzeit hier auf der Erde, werde ich das noch erleben? Oder vielleicht meine Kinder, meine Enkel? Oder dauert es nochmal 1000 Jahre, nochmal 2 oder 3 oder 500 Millionen, 1000 Jahre? Wie lange dauert es? Wann ist es da? Wenn Gott es doch festgemacht hat, wann ist das? Wüsste ich gern. Aber die Bibel gibt für diese Überlegungen eine ganz klare Antwort. Und irgendwann werden wir erfahren, warum Gott das so gemacht hat, ja? Warum er uns das nicht verraten hat. Aber schau mal, in Matthäus 24 heißt es, Jesus spricht das. Er sagt, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Jesus spricht über Wehen. Er sagt, es gibt Anzeichen, dass die Erde auf ein Ende zusteuert. Ja? Und niemand kennt das endgültige Ende. Nicht einmal die Engel im Himmel. Und auch nicht der Sohn. Das spricht er von sich. Und er sagt, nur der Vater weiß es. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Wir sehen hier, dass das Ende der Welt mit einer Sache zusammenhängt. Und zwar mit der Wiederkunft Jesu. Mit der Wiederkunft Jesu. Und er sagt, niemand weiß es. Ich glaube, weil das so ist, weil Jesus genau diese Worte sagt, sollten wir Christen keine Spekulationen und schon gar keinen Berechnungen Glauben schenken, die meinen, ganz klar voraussagen zu können, wann das Ende sein wird. Oh Mensch, ich habe Theologie studiert und wir haben so im Laufe der Kirchengeschichte und so weiter oft Menschen durchgenommen, die meinten, oh ja, jetzt habe ich hier ein paar Zahlen zusammen, ich rechne das jetzt aus, wann das Ende sein wird. Und die haben Menschen um sich geschart und haben gesagt, ach Leute, ihr braucht nicht mehr arbeiten, ihr braucht nicht mehr heiraten, ihr braucht gar nichts mehr tun, lehnt euch zurück, das Ende ist jetzt bald da. Und Menschen haben ihren Job aufgegeben, ihre Familien aufgegeben und das hat so viel Schaden angerichtet, weil Menschen angefangen haben zu rechnen. Obwohl Gottes Wort uns sagt, ihr wisst es nicht. Nicht einmal Jesus weiß es oder die Engel, nur der Vater weiß es. Er hat es festgelegt in seiner Souveränität. Und für uns bedeutet das, für mich und dich, auch wenn dieser Gedanke noch so reizvoll ist, herauszufinden, wann wird das Ende sein, glaube ich, dass es für verlorene Zeit ist und verlorene Mühe, sich damit zu beschäftigen. Es gibt eine Welt, die verloren geht, die wir erreichen sollen und nicht mit solchen Detailfragen, die wir gar nicht wissen können. Da liegt der Fokus drauf, auf der Verlorenheit der Menschen. Lass es mich bitte so sagen, und das ist eine Bitte an dich, bitte lass die Finger von solchen Sachen. Lass die Finger vor diesen Berechnungen und wann wird das Ende sein und ich könnte ja in der Offenbarung mal ein paar Zahlen zusammenwürfeln und so. Lass es bitte, ja? Das hat keinen Zweck. Das führt zu nichts. Ich möchte das so klar sagen, weil Jesus an einer anderen Stelle das nochmal etwas schärfer formuliert. Ich will dir auch das nicht verheimlichen. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 sagt Jesus, es gebührt euch nicht. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Diese Sache ist nicht unsere Sache. Diese Sache, wann das Ende kommen wird, ist Sache Gottes und zwar von ihm allein. Und wenn irgendjemand meint, dir etwas anderes sagen zu müssen, dann kannst du ihm sagen, hey, aber ich kenne die Bibel. Ich kenne die Stellen, von denen Jesus sagt, dass nicht mal er das weiß, sondern allein der Vater. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen: Das Ende der Welt wird kommen. Es ist ein Ende bestimmt von Gott. Und Fakt ist auch, dass wir heute diesem Ende näher sind als je zuvor. Und die Bibel drückt das so aus in Römer 13. Wacht auf, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Sagt, ey Leute, ihr müsst aufwachen. Denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und in Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, denn die Zeit ist nahe. Offensichtlich war ein Bedarf da, die Christen, die Gemeinde in Rom, wach zu rütteln. Die Jünger von Jesus waren mit ihm unterwegs. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt. Sie haben seine Kreuzigung miterlebt, wie er ins Grab gelegt wurde, wie er auferstanden ist zu neuem Leben. Sie waren bei seiner Himmelfahrt dabei und sie haben in dieser Erwartungshaltung gelebt, in dieser Gewissheit. Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Und ich erwarte das. Sie haben es erwartet, dass es noch zu ihrer Lebzeit geschieht. Jeden Morgen sind sie aufgewacht und dachten sich, Mensch, heute könnte der Tag sein. Heute könnte der Tag sein, von dem Jesus gesagt hat, er wird wiederkommen. Und er kam nicht. Und die nächste Generation von Christen war da. Und auch sie haben gewartet und gehofft und Jesus war noch nicht gekommen. Und noch eine Generation. Und mit der Zeit ist aus dieser Erwartungshaltung, ja, Jesus wird wiederkommen, sie ist abgeflacht. Sie ist ein wenig eingeschlafen in den Gemeinden. Und was Paulus hier tut, ist sagt, Leute, ich weiß, Jesus ist noch nicht da, das ist für alle offensichtlich, aber wacht auf. Vergesst das nicht, verlasst nicht diese Erwartungshaltung, denn die Wahrheit ist, seit der Himmelfahrt Jesus, seit seinem Tod, seinem Auferstehen und seit der Himmelfahrt leben wir in der Endzeit. Und jeder Tag könnte es sein, dass der Herr wiederkommt. Habt diese Erwartung, habt diesen Wunsch und diese Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt. Wir haben nun festgestellt, dass die Bibel sagt, es gibt einen Anfang und es gibt ein von Gott bestimmtes Ende, das kein Mensch kennt. Was ist denn mit dieser Zwischenzeit? Zwischen dem Anfang und dem Ende. Auch da gibt es viele Berechnungen. Wie lange existiert die Erde denn? Viele Detailfragen, die uns jetzt nicht so sehr interessieren müssen. Und die Frage drängt sich mir persönlich auf, Mensch Gott, warum lässt du dir denn so viel Zeit? Schau mal, Jesus ist vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen. Seit 2000 Jahren haben wir Menschen die Zeit, dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen, das er uns anbietet. Wird es nicht langsam Zeit, jetzt wiederzukommen? Früher als Kind dachte ich mir immer so, ja, der Herr kann wiederkommen, aber erst, wenn ich verheiratet bin. Kennst du so Gedanken, ja? Ja, Herr, ich weiß, du kommst, aber lass mich doch, oder was auch immer, was dir vielleicht so ein Wunsch war, ja? Was ist mit dieser Zwischenzeit? Und Gerhard Meyer, Altbischof der Württembergischen Landeskirche und Herausgeber einer echt großartigen neuntestamentlichen Kommentarreihe, die ich gerade lese, ich kann sie dir sehr empfehlen, gab vor kurzem ein Interview, in dem er sagte, wir dürfen aber Gottes Uhr nicht mit unserer Menschenuhr verwechseln. Wir dürfen Gottes Uhr mit unserer Menschenuhr nicht verwechseln. Gottes Uhr funktioniert ein wenig anders. Jesus verspätet sich nicht. Gott ist auch nicht eingeschlafen oder er hat es vergessen. Oh Mensch, ja, da ist ja nur eine Menschheit, ne? Da muss ich ja noch mal hin. Er hat es nicht vergessen. 2. Petrus heißt es, und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Pusch, oder? Das sprengt mein Verstehen, das sprengt meinen Kopf, wenn ich versuche, das wirklich zu verstehen. Aber was es für mich deutlich macht, ist, hey, Gott steht außerhalb von Raum und Zeit. Er befindet sich nicht in unseren zeitlichen Kategorien von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er steht außerhalb von dem Ganzen. Was für uns ein Tag ist, eine Stunde ist, ein Jahr ist, kann bei Gott viel, viel mehr sein und umgekehrt genauso. Krass, oder? Gott befindet sich außerhalb von diesem Ganzen. Und der zweite Vers, der diesem folgt, der ist sehr, sehr wichtig. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Offensichtlich gab es in der Gemeinde Leute, die gesagt haben, hey, vielleicht auch Menschen, die gar nicht gläubig waren, sagten, ja, euer Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Guck mal, jetzt sind hier schon so viele Jahre dahin. Wo ist er denn? An wen glaubt ihr denn da überhaupt? Nein, er verspätet sich nicht. Nein, er wartet. Warum? Warum wartet er? Worauf wartet er? Weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Wow, oder? Er hat Geduld mit uns. Er hat Geduld mit uns. Und diese Geduld, sie ist gespeist, er ist getrieben von der Liebe zu den Menschen. Weil er sagt, ich möchte nicht, dass ein einziger verloren geht. Ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, das Evangelium zu hören, Jesus zu begegnen, Freiheit zu erleben, seine Bestimmung zu entdecken und einen Unterschied zu machen. Das ist der Herzschlag Gottes für diese Welt. Deswegen hat er Geduld mit uns. Dass es sich hinauszögert, das ist für uns eigentlich ein riesengroßer Pluspunkt. Dafür dürfen wir dankbar sein. Das ist so, so gut zu wissen. Diese Welt wird ein Ende haben. Und Gott zögert das Ende nicht künstlich heraus, sondern er meint es so, so gut mit uns. Das Zweite, über das ich sprechen möchte, ist Gottes Gericht. Wenn dieses von Gott bestimmte Ende kommen wird, wird es mit einem Ereignis einhergehen, nämlich mit dem Gericht Gottes. Wenn du das so hörst, Gericht, Gericht Gottes, wie denkst du dann über Gott? Ist er in deiner Vorstellung so ein zorniger Richter, der irgendwie Freude dran hat, die Leute da abzurichten und zu verurteilen, verhaften zu lassen, ab ins Gefängnis? Ist Gericht etwas Negatives, wenn du das so hörst? Oder vielleicht doch etwas Positives? Wenn du sagst, Mensch, ja, da wo Unrecht geschehen ist, da müssen Konsequenzen folgen. Unrecht, das geschieht, wird da bestraft werden. Das ist gut, dass das so ist, weil Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Ich weiß nicht, was dir in den Sinn kommt, wenn du das so hörst. Fakt ist, Gott wird zwischen Menschen unterscheiden. Viele Religionen haben genau mit diesem Punkt ein Problem. Die sagen, nee, es ist ganz egal, wie du lebst. Am Ende landen wir dennoch alle irgendwie bei Gott. Du kannst machen und tun, was du willst. Kumbaya. Aber die Bibel sagt, Gott wird einen Unterschied machen. Und dieser Unterschied, er wird sich maßgeblich am Verhältnis zur Person Jesu entscheiden. Da ist die Bibel ganz klar. Das ist das Zentrum des Evangeliums, das Zentrum der Bibel. Das Gericht Gottes mit Blick in die Bibel ist ein sehr positives Ereignis und unglaublich wichtig. Denn es stellt sicher, dass in der Welt geschehene Ungerechtigkeit nicht ohne Konsequenzen bleibt. Dabei ist das Urteil, welches Gott fällen wird, es ist kein willkürliches. Gott nimmt sich nicht einen Menschen vor und schaut auf sein Leben und denkt sich, ja Mensch, ich hole mal mein 50-Cent-Stück raus. Ich werfe mal die Münze. Kopf oder Zahl, naja, irgendwie wird es werden, ne? Nein, wir müssen verstehen, wenn Gott Gericht hält, Gott ist absolut gerecht. Absolut gerecht. Gott definiert Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der gerechter wäre als er. Wir Menschen, wir können versuchen, gerecht zu entscheiden. Und auch, ich glaube, ein Richter hat einen unglaublich schweren Job, ein gerechtes Urteil zu fällen. Und auch ein Richter kann sich irren, aber Gott nicht. Denn er ist absolut und vollkommen gerecht. Das müssen wir wissen. Sein Urteil ist Ergebnis sorgfältigster Gerechtigkeit und darauf ist Verlass. Und weißt du, es gibt ja auch keine Begnadigung ohne Verurteilung durch Gericht. Ohne dass Anklage erhoben wird und dass ich vor Gericht gestellt bin, kann ich auch gar nicht begnadigt werden. Aber die Sache ist die, wir Christen, wir sind Begnadigte Gottes. Begnadigte Gottes. Eigentlich hätten wir Menschen, wir hätten das die vollen Konsequenzen der Sünde zu tragen. Aber dann kommt Jesus ins Spiel und sagt, diese Konsequenzen, ich nehme sie auf mich. Und du, Mark, du bist frei. Du bist frei. Freigesprochen von diesem Gericht, das du eigentlich verdient hättest. Diese Strafe nahm Jesus auf sich selbst, um mich und dich, um uns zu begnadigen. Wir müssen uns Folgendes klar machen. Die Botschaft vom Ende der Welt, das Ende, welches Gott vorherbestimmt hat, ist verbunden mit der Botschaft vom Gericht Gottes. Und das ist alles Bestandteil christlichen Glaubens. Unser Leben, unsere Lebensführung ist deswegen nicht bedeutungslos. Unser Leben hat, genauso wie diese Welt, sie hat einen Anfang und ein Ende. Und dieser Zeitabschnitt unseres Lebens, er ist mit einer Bilanz verbunden. Das macht jede Tat und jedes Wort einmalig. Kein Wort kann zurückgeholt werden. Im Nachhinein können wir versuchen, uns dafür zu entschuldigen und das in Ordnung zu bringen. Aber du kannst es nicht mehr zurückholen. Keine Tat kann zurückgeholt werden. Das, was getan wurde, wurde nun mal getan. Man muss mit den Konsequenzen, seien sie positiv oder negativ, leben. Eines Tages wird jeder Mensch Rechenschaft vor Gott für all das ablegen müssen. Und obwohl das so ist, ist es mir unglaublich wichtig, und die Bibel macht das deutlich, retten können uns unsere Taten nicht. Wir brauchen nicht anfangen zu denken, oh, ich muss gute Taten tun, um in diesem Gericht zu bestehen, um gerettet zu sein. Nein, nein, retten kann uns allein unser Glaube an Jesus Christus. Aber durch die Werke, sie werden bestimmen, wie viel oder wenig Lohn wir im Himmel empfangen werden. Ja, auch im Himmel wird Gott da irgendwie unterscheiden. Frag mich nicht im Detail wie, aber er wird es tun. Unser Leben und wie wir es gelebt haben, es wird Einfluss darauf nehmen. Es wird eine Rolle spielen. Und Werke werden auch das Sein von Menschen in der ewigen Trennung von Gott beeinflussen. Genauso wie im Himmel wird es auch, wir nennen es Hölle, die ewige Trennung von Gott, auch das wird davon beeinflusst. Auch das verheimlicht die Bibel nicht. Oh, Ende der Welt, Gericht Gottes. Mensch, irgendwie so ein bisschen niederschmetternd und vielleicht auch herausfordernd, so diese ersten beiden Punkte. Mensch, wer kann da nur bestehen? Wie soll das Ganze werden? Ich will dir eins sagen, und das ist so mein letzter Punkt heute Morgen. In alledem gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir Jesu Rede über die Zukunft. Jesus spricht über die Endzeit, über die letzte Zeit. Und in diesem Zusammenhang ist mir ein Vers unglaublich wichtig und ich will ihn dir sehr, sehr ans Herz legen. Wenn du Notizen machst, schreib ihn dir auf. Wenn du Verse auswendig lernst, lern diesen Vers auswendig. Im Zusammenhang mit Endzeit, Gericht, Wiederkunft Jesu und so, sagt Jesus Folgendes. Er sagt, wenn aber dieses alles anfängt zu geschehen, wenn wir die Wehen sehen, und ich glaube, dass die Corona-Pandemie eine dieser Wehen ist, die darauf hinweist, dass das Ende kommen wird. Wenn all dieses geschehen wird, dann sollen wir nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Dann sollen wir nicht anfangen, Bunker zu bauen und uns zu verstecken, um möglichst unser Leben zu verlängern. Dann sollen wir nicht getrieben sein von Angst und von irgendwelchen negativen Gedanken, sondern weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Mach dich nicht klein, versteck dich nicht, geh nicht weg, richte dich auf. Richte dich auf, erhebe dein Haupt. Es gibt keinen Grund, sich wegzuducken. Warum? Weil sich eure Erlösung naht. Weil sich eure Erlösung naht. All das, die Zeichen der Zeit, die aufs Ende hinzeigen, wann auch immer das kommen wird, ist kein Grund zu verzagen und irgendwie hoffnungslos zu sein, sondern es gibt Hoffnung. Warum? Weil mit dem Ende dieser Welt gibt es einen kurzen Zeitabschnitt, dann wird die neue Welt Gottes beginnen. Und zwar für jeden Menschen, der an ihn geglaubt hat. Und das ist immens großer Grund zur Freude. Dann wird jede Träne abgewischt werden, dieses Leben auf der Erde mit allem, was es mit sich bringt, auch an Schwierigkeiten und Herausforderungen, es wird ein Ende haben. Und wir werden bei Gott sein, in perfekter Gemeinschaft mit ihm, in Ewigkeit. Mensch, das ist das Ziel, worauf wir steuern, wenn wir an Jesus glauben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, sondern es gibt Grund, sich aufzurichten und aufzuschauen, denn unsere Erlösung, sie naht sich. Wenn Krisen, Katastrophen, unerklärliche Dinge sich ereignen, dann sollen wir nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern wir dürfen aufschauen. Unsere Erlösung naht. Ich möchte dir etwas über Gott verraten. Mir hat das in gewissen Punkten echt geholfen, Dinge zu verstehen. Und das ist so simpel. Gott hat seine Hand nicht nur im Spiel. Gott überlässt die Welt nicht einfach so sich selbst und ab und zu tut er mit dem Finger mal ein bisschen was. Gott greift nicht nur so ein bisschen mal ein, sondern Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Alles Geschehen, all das, worauf unsere Erde zusteuert, all das, auch was gegenwärtig geschieht, das entgeht ihm nicht. Er sieht das. Er weiß, was vor sich geht. Gottes Makroblick umfasst die gesamte Erde zu allen Zeiten. Nichts entgeht ihm. Und eine Zusage möchte ich dir heute Morgen machen. Und wenn das das Einzige ist, was du heute Morgen aus dieser Predigt mitnimmst, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich will dir sagen, hab keine Angst vor der Zukunft. Warum nicht? Gott ist bereits dort. Du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben. Wir sind in unserer Gegenwart, in unserem Hier und Jetzt gewisserweise gefangen. Wir kommen hier nicht raus, aber weißt du was? Gott nicht. Gott befindet sich gerade jetzt schon in deiner Zukunft. In deiner Zukunft. Und er weiß, was kommen wird, was geschehen wird oder nicht geschehen wird, was du brauchen wirst, was du nicht brauchen wirst. Und er ist ein Gott, der versorgt und der für dich ist, der dich liebt. So sehr liebt, dass er selber ans Kreuz gegangen ist, in Jesus. Glaubst du Gott, dass er sich um deine Zukunft kümmern kann? Schon jetzt ist er da. All das, was uns in Bezug auf die Zukunft möglich ist, spielt sich doch in unserem Kopf ab, oder? Wir können über die Zukunft nachdenken, wir können an die Zukunft denken, aber wir Menschen können niemals in der Zukunft sein. Gegenwart und Zukunft laufen immer parallel zueinander, immer parallel. Sie werden sich niemals berühren in unserem menschlichen Leben. Aber weißt du was, diese Unberührbarkeit, sie gilt für Gott nicht. Für Gott gilt sie nicht. Er kann schon jetzt auch in der Zukunft sein. Es ist super schwer zu verstehen, aber Gott ist es einfach möglich. Im Alten Testament offenbart sich Gott uns als Ich bin, der ich bin. Genauso gilt Folgendes, davon bin ich überzeugt, ich bin, wann ich bin. Ja Gott, wann ist das denn, wann du bist, warst, sein wirst, was auch immer? Ja, schwer zu sagen. Sowohl gestern als auch heute und auch morgen. Er ist schon immer und wird für immer sein. Einfach immer. Immer. Die Zukunft liegt außerhalb unserer Reichweite. Wir können sie versuchen zu planen. Wir können versuchen, Vorbereitungen zu treffen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und ich meine, Corona hat das wunderbar gezeigt, es gab Prognosen und Zahlen und was auch immer, ja, ist alles futsch. Warum? Weil ein unvorhergesehenes Ereignis eingetroffen ist und genauso auch in unserer Zukunft. Uns bleibt nur eine Sache über, auf sie zuzusteuern. Und da werden wir auch nicht mal gefragt, ja, sondern es geschieht einfach. Wir steuern auf unsere Zukunft zu. Und weil sie außerhalb unserer Reichweite ist, wir Menschen, wir lieben es ja, die Sachen unter Kontrolle zu haben, oder? Ich will mündige Entscheidungen über mein Leben treffen, die mein Leben beeinflussen und wenn möglich, dann alle. Aber bei der Zukunft geht das nicht. Du weißt nicht, was kommen wird. Du hast dein Leben nicht in der Hand. Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Und weil das so ist, glaube ich, dass die Zukunft uns Angst machen kann. Dass wir vielleicht gerade jetzt sorgenvoll in die Zukunft schauen. Wie wird das wohl werden? Ich will hier niemandem versprechen, die Zukunft wird rosig. Wird sie vielleicht nicht. Das Leben auf dieser Erde ist nun mal begleitet auch von Herausforderungen, von Schwierigkeiten, auch von Krankheit und solchen Dingen. Die Bibel verspricht auch nicht eine rosige Zukunft, nur wenn man an Gott glaubt. Mensch, da kannst du hüpfen jeden Tag und alles. Nein, es wird Schwierigkeiten geben. Aber in alledem dürfen wir wissen, dass Gott mit uns ist, dass er uns begleitet. Und während wir auf dieser Welt leben, während es noch heute heißt und Gott Geduld mit uns Menschen hat, gilt es, diesen Schöpfergott kennenzulernen. Das ist essentiell. Das ist, warum wir Grund zur Hoffnung haben. Das ist, warum wir keine Angst vor der Zukunft haben brauchen. Wisst ihr, ein Gedanke, den fand ich so großartig, ist, wir Menschen, wir haben gar kein Sündenproblem. Wir haben kein Sündenproblem. Römer 3, 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Okay, Marc, was hast du da gerade gesagt? Alle Menschen haben gesündigt und diese Sünde bedeutet ewige Trennung von Gott. Die Herrlichkeit Gottes wurde verloren. Wie kannst du sagen, wir haben gar kein Sündenproblem? Das ist doch das Kernproblem der Menschheit, aller Menschen. Weißt du, warum ich dir das sagen kann? Weil ich die Bibel kenne. Und weil ich weiß, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Gott ist nämlich aufgrund dieses Sündenproblems an sein Äußerstes gegangen, in Jesus ans Kreuz, damit Sünde kein Problem mehr ist. Das heißt, das Problem aktuell ist gar nicht mehr Sünde. Denn jeder Mensch hat die Möglichkeit, dass diese Sünde ihn nicht mehr trennt von Gott, ihn nicht mehr verurteilt und ihn das Gericht nicht mehr trifft. Wir haben kein Sündenproblem, wir haben ein Annahmeproblem. Wir haben ein Annahmeproblem, dieses Geschenk, was Gott für uns bereithält, anzunehmen. Die Erlösung in Jesus. Und ich habe das mal so formuliert. Menschen werden nicht in die ewige Trennung von Gott gehen, weil sie gesündigt haben. Hey, das haben wir alle. Da ist keiner von ausgenommen. Die Bibelstelle hat es uns gerade auch nochmal gesagt. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir auch, hey, das stimmt. Sondern sie werden ewig von Gott getrennt sein, weil sie Gottes Angebot der Vergebung ausgeschlagen haben. Das ist das wahre Problem. Gott hat alles getan, damit Sünde kein Problem mehr ist. Das, was Menschen ewig von Gott getrennt sein lassen wird, ist, dass es nicht angenommen wurde. Dass sie es gehört haben und dass sie für sich entschieden haben, das ist Quatsch. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, nur mir selbst. Only God can judge me. Kennt ihr den Satz? Doch, doch, God can judge you. Und du solltest das Geschenk, was Gott für dich hat, du solltest es annehmen. Wisst ihr, an dieser Stelle möchte ich jedem von uns einfach mal einen persönlichen Moment mit Gott geben. Wenn du möchtest, dann schließ doch mal deine Augen. Weil weißt du was? Ich glaube, Gott ist hier. Und er spricht zu uns. Wir haben darüber nachgedacht, dass diese Erde, dass sie irgendwann an ein Ende kommen wird. Dieses Ende, es wird verbunden sein mit dem Gericht Gottes. Retten kann uns allein der Glaube an Jesus. Und meine Frage an dich ist heute Morgen sehr, sehr einfach. Hast du dieses Geschenk angenommen? Hast du dich beschenken lassen? Wenn das nicht so ist und du merkst, ja, es gab diesen Moment in meinem Leben noch nicht. Es gab diesen Moment nicht, wo ich Ja gesagt habe zu Jesus. Wo ich sage, ja, Herr, rette mich. Ich will zu dir gehören, ich will umkehren und ich will Buße tun. Ich bin dankbar dafür, dass du geduldig bist und dass ich noch die Zeit bekam, dich kennenzulernen. Aber wenn du hier sitzt und sagst, ja, Marc, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Schon lange habe ich das für mich und mein Leben entschieden. Dann will ich dich heute Morgen herausfordern, wem kannst du dieses Geschenk anbieten in deinem Umfeld, in deinem Leben? Wer hat davon noch nicht gehört? Wer muss hören, dass Jesus ihn so sehr lieb hat, dass er ihm bereit ist zu vergeben, und zwar alle Schuld? Ich möchte, dass du heute Morgen innerlich diese Person auf deine Gebetsliste setzt und dass du auch ganz konkret anfängst, dieser Person zu begegnen und ihr davon zu erzählen. Ich will uns segnen. Danke, Herr, dass du ein Ende vorherbestimmt hast und dass du ein gerechter Richter bist. Du bist absolut gerecht. Und kein Unrecht dieser Welt, es wird ohne Konsequenzen bleiben. Überall da, wo Schmerz und Scham und Schande verursacht wurde, Herr, du wirst es rächen, Herr. Du wirst es richtig machen. Danke dafür, Herr, dass wir das wissen dürfen. Danke dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir Leben haben. Damit wir ja in der Ewigkeit bei dir sein können. Danke, dass wir dir vertrauen können in alle Dinge. Und dass wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Auch wenn sie außerhalb unserer Reichweite ist. Denn du, Gott, du bist schon jetzt da, das dürfen wir wissen. Und du wirst dich um uns kümmern und uns versorgen. Und wir wollen dir in allen Dingen vertrauen, auch wenn es nicht einfach sein wird. Du bist unser Gott. Wir lieben dich. Amen.